Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, heute feiern wir Erntedankgottesdienst. Und wir wollen dabei Gott für die reiche Ernte Danke sagen. Er ist unser Versorger und er schenkt uns hier in der Schweiz auch, dass wir überhaupt keinen Mangel haben. Und ich bitte euch, dass wir jetzt gerade zum Anfang aufstehen und einfach in einem Gebet, wo ich spreche, ihm Danke sagen. Himmlischer Vater, ja, wir kommen hier als Gemeinde vor dich. Und wir sagen dir Danke. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du schaust, dass wir immer genug haben. Ja, wir haben nicht nur genug, wir haben im Überfluss. Du schaust für uns und du segnest uns. Du machst, dass wir ja rein und raus nie Hunger haben müssen. Danke, himmlischer Vater. Ja, wir preisen deine Grösse, deine Stärke, deine Allmacht und eben deine Güte, dass du so gut zu uns schauen tust. Ja, du lässt es wachsen. Wir können es nicht. Du versorgst uns. Du machst, dass wir immer einen vollen Bauch haben können. Danke, himmlischer Vater. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, wir haben wirklich allen Grund, um dankbar zu sein, oder? Das werden wir uns gerade so richtig schon mal bewusst. Wir haben allen Grund, um dankbar zu sein. Aber wir haben auch allen Grund, also um einen Tag einmal in uns zu gehen. Weil unser Konsum geht auch auf Kosten von anderen. Und darum habe ich die Predigt mit niemand oder niemand ist für sich allein überschrieben. Weil während wir hier im Supermarkt wirklich volle Regale haben, mich erschlägt es manchmal fast, wenn ich noch auswählen muss. Ich kann ja nur Honig wählen und nicht irgendwie 20 Sorten oder so. Also während wir hier wirklich volle Supermarktregale haben, und selbst zu Abend um 7:30 ist mir aufgefallen, noch frisch aufgebrachtes Brot, eine halbe Stunde vor Ladenschluss können kaufen. Gibt es Regionen auf dieser Welt, dort herrscht Mangel und Hunger. Unser Überkonsum hat einen grossen Einfluss auf die Umwelt und nicht zuletzt auch auf unsere Gesundheit. Und ich glaube, es tut uns gut, also um einen Erntedankgottesdienst einmal genauer hinzuschauen und uns bewusst zu machen, dass so wie es heute bei uns läuft, nicht gut läuft. Ich glaube, wir dürfen auch mal so ein Wort aussprechen. Selbst wenn sie unbequem ist, selbst wenn sie uns eigentlich nicht gefällt. Es wäre wöhler, die zu verdrängen. Aber ich glaube, wir dürfen sie einmal im Jahr ruhig einmal aussprechen. Und wenn du jetzt denkst, aber Moment mal, das ist doch gar kein biblisches Thema, was fährt denn der da an, in welche Richtung rennt denn der da überhaupt los? Ja, ich bin natürlich anderer Meinung, sonst würde ich das ja nicht bringen. Aber ich möchte schon, dass wir zuerst einmal zusammen miteinander ein paar Bibelstellen anschauen. Fangen wir doch gerade an mit der da. Gott, der Herr, brachte den Menschen, und es ist zwar Mehrzahl, aber es sind wirklich nur zwei gemeint, Adam und Eva. Also eigentlich erst schon nur Adam, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Aber es gilt dann für die Frau. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Genesis 2,15. Und wir Menschen, die heute nicht mehr im Garten Eden leben, denken schnell einmal, die Art und Weise, wie wir heute leben, sei auch die Art, wie Gott sich das ursprünglich bei der Schöpfung vorgestellt hat. Doch Gott hat nicht die Welt von heute vor Augen gehabt, sondern den Garten Eden, wo er die Welt gemacht hat. Und schon in diesem Paradies war es aber Gottes Wille, dass der Mensch den Garten bebauen und bewahren soll. Wir Menschen haben also so seit jeher den Auftrag, den Boden zu bebauen und die Schöpfung zu bewahren. Viel weiter zurück können wir fast nicht mehr, oder? An diese Stelle. Also wir haben den Auftrag schon seit jeher. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was hat denn Gott damals für uns Menschen als Nahrung vorgesehen? Wie gut, dass es da eine Bibelstelle dazu gibt. Wir müssen noch das Kapitel weiterführen. Jetzt sind wir wirklich im allerersten Kapitel. Vers 28 bis 30 steht, und Gott segnete sie, wieder, he? Adam und Eva, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Grünzeugs und Früchte vor, he? Das sind unsere Nahrung. Aber noch kein Fleisch, das kommt erst später dann auch ganz offiziell in den Menüplan vom Menschen. Es wird da aber schon in der Schöpfung quasi ganz gut sichtbar, dass Gott für jedes einzelne Lebenswesen eigentlich die entsprechende Nahrung eingeplant hat. Und es wird da auch noch von einem friedvollen Nebeneinander geredet. Niemand hat dem anderen das Essen weggenommen. Es ist alles gut zuteilt. Es geht alles sauber auf. Jetzt sind wir ja nicht mehr im Garten Eden, leider, oder? Somit wäre es vielleicht gut, wir schauen mal noch eine Bibelstelle an, nach dieser Zeit. Und da finden wir auch etwas. Wir müssen einfach ins Kapitel 9, immer noch im ersten Buch Mose. Wir sind jetzt direkt, gerade wirklich direkt nach der Sintflut. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Das haben wir schon mal gehört, he? Da gilt es wieder, ist eine Erneuerung wieder. Alle Tiere und Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Gott verändert hier jetzt den Speisplan für uns Menschen. Der Noah und seine Familie hat ab sofort auch dürfen sich von Tierfleisch ernähren. Und damit ändert sich aber auch die Beziehung zwischen Tier und dem Menschen wirklich nachhaltig. Ab sofort werden Tiere, und dann sind sogar Vögel noch separat erwähnt, grosse Angst vor den Menschen haben. Doch was bestehen bleibt, ist eben der Auftrag, für die Schöpfung zu schauen. Gott sagt zum Noah, ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Schau, da wird noch einmal erneuert. Wir sollen schauen für die Schöpfung. Wir sollen auch den Boden bebauen. Der Grundauftrag gilt. Sowohl im Garten Eden als auch nach der Sintflut sieht Gott uns Menschen als Verwalter von den Tieren und von der Pflanzenwelt. Der Noah und seine Familie hat zwar jetzt neu auch dürfen sich von Tieren ernähren, aber gleichzeitig bleibt der Auftrag bestehen, für Gottes Schöpfung zu sorgen. Und das bedingt, dass der Mensch maßvoll und nachhaltig mit diesen von Gott gegebenen Lebewesen umgeht. Mit den Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und für mich bedeutet das, dass ich eben heute sehr wohl über das Thema predigen darf und dass das sehr wohl in meinen Augen ein biblisches Thema ist. Respektive eben ein Thema, wo alle Christen angeht, weil wir ja Gottes Auftrag in unserem Leben wollen umsetzen. Und der besteht bis heute. Meine erste Überschrift hier jetzt lautet mit Wertschätzung quasi sich ernähren und auf Nachhaltigkeit schauen. Ich glaube, das wäre der perfekte Zustand. Aber wir sind nicht unbedingt immer so weit. Und schauen wir darum zuerst einmal rasch an, wo so ein bisschen Probleme aktuell da bei uns, ich sage jetzt einfach mal in Westeuropa, liegen. Es ist ja nicht nur hier in Brugg oder in der Schweiz. Es ist Westeuropa, es ist ganz Nordamerika. Auch so weite Teile der Erde, wo da ja, anders lebt. Es ist für uns normal, dass wir mehr haben als andere, würde ich sagen. Wir haben uns daran gewöhnt. Und wir gestehen uns auch zu in unserem Leben, dass wir mehr Ressourcen können und wollen und tun verbrauchen als die meisten anderen Regionen in dieser Welt. Das ist ein bisschen das Privileg, das wir haben in Westeuropa. Aber wir haben es auch so ein bisschen als normal angenommen. Es ist halt so. Und es ist gut so, oder? Haben wir das Gefühl? Und mit normal meine ich nicht, dass wir das gut heissen würden oder sogar so einfordern. Wir haben uns einfach an den Wohlstand gewöhnt, an die Tatsache, dass es ist, wie es ist. Und dann haben wir es irgendwie angenommen. Weil es ist ja bequem. Es fühlt sich gut an. Wir haben uns einfach an den Luxus gewöhnt. Und zwar so sehr, dass wir ihn oft gar nicht richtig wollen oder mögen hinterfragen. Mir ist ja noch eingefallen, oder? Ungerechtigkeiten werden fast immer von der unterlegenen Partei aufgedeckt. Selten werden Ungerechtigkeiten von denen betitelt, die quasi den Profit daraus haben. Und so ist es ja auch ein bisschen in unserem Fall. Wir haben jetzt ein bisschen den Profit daraus und wir haben uns irgendwie daran gewöhnt. Es fühlt sich eben normal an. Man spricht ja ein bisschen auch in dem Zusammenhang von einem ökologischen Fußabdruck. Und der kann grösser oder kleiner sein. Und wenn man so das Wort ökologischer Fußabdruck hört, dann denkt man schnell mal vielleicht an Flugreisen. Wie viele Kilometer Auto fahre ich, wie viel Verbrauch hat mein Auto und so weiter und so fort. Oder wenn man an ein Land denkt, denkt man vielleicht, wie viel so von diesen qualmenden Fabriken stehen in diesem Land. Vielleicht tauchen euch so Bilder im Kopf auf. Aber beim ökologischen Fußabdruck ist unsere Ernährung eben auch ganz, ganz entscheidend. Und dazu habe ich euch ein kurzes Video mitgebracht. Ich glaube, 2 Minuten. Und das schauen wir ganz kurz an. Genau.
Hinterlässt auch mit seiner Ernährung einen sogenannten ökologischen Fußabdruck. Im Durchschnitt zur Fläche und Weltbevölkerung verbraucht ein Mensch in Deutschland die Ressourcen von 2 bis 3 Erden. Menschen aus Nordamerika sogar von über 5 Erden.
Unsere CO2-Emissionen liegen für Nahrung pro Kopf und Jahr in Deutschland durchschnittlich fast so hoch wie die durch unsere gesamte Mobilität per Flugzeug, Bus, Bahn oder Auto. Was für die CO2-Bilanz bei der Mobilität Flugreisen sind, sind Fleisch oder Butter bei der CO2-Bilanz in der Ernährung. Echte Klimafresser.
Die Frage ist also nicht, ob unsere Ernährung etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern wie viel. Und was jede und jeder Einzelne zur Schonung der Ressourcen beitragen kann.
In dem Video ist es von einem Menschen aus Deutschland gedreht, der durchschnittlich irgendwie die Ressourcen von 2 Erden verbraucht. Und dann auch noch von einem Amerikaner, der bis 5 Erden Ressourcen verbraucht. Und ja, das ist natürlich viel schlimmer. Wir könnten jetzt einfach auf den zeigen und sagen, ja, der soll anfangen, oder? Das ist das grösste Problem. Aber das wollen wir eigentlich nicht machen. Wir wollen nicht auf die anderen zeigen. Und auch wenn das jetzt quasi von Deutschland ist, das Beispiel, ich habe das Gefühl, mit der Schweiz deckt sich das schon ungefähr. Ich glaube nicht, dass wir massiv besser oder schlechter wären. Ich glaube, man kann das so ganz grob übernehmen. Und wenn wir das so schön sagen, ja, wir brauchen ungefähr die Ressourcen von 2 Erden, dann ist es einfach blöd, dass wir nur eine Erde haben. Hätten wir 2, wäre ja das Problem gelöst, oder? Aber das haben wir halt nicht. Das heisst, wenn jemand so massiv mehr Ressourcen verbraucht, müssen einfach andere wieder ganz viel weniger Ressourcen verbrauchen, dass es unter dem Strich aufgeht. Das heisst, unser Mehrverbrauch muss nebeneinander kompensiert werden. Aber es ist klar, es können nicht alle Menschen weltweit so über die Stränge hauen. Und ich glaube auch, wir achten zu wenig darauf, was, wo und wie hergestellt wird, habe ich mir noch so überlegt. Im hell ausgeleuchteten Supermarkt, oder? Dort ist so, also wirklich eine schöne Lichtstimmung, Temperatur stimmt, dann läuft noch ein bisschen Musik, die Produkte sind perfekt präsentiert. Also man soll ja nicht ins Überlegen kommen, unter welchen Bedingungen jetzt irgendetwas denn noch produziert worden ist und wo auf der Welt Sachen herkommen. Das ist nicht das Ziel. Kennt ihr das Bild mit diesen drei Affen? Einer hat die Augen zu, einer die Ohren und einer das Maul. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann geht es mir an ganz vielen Tagen im Jahr ja, ein Stück weit so. Es ist mir eigentlich egal, ob die Zwiebeln, die ich aus dem Gestell nehme, aus Madagaskar kommen. Es hat es letzten Sommer gegeben, weil es da so dürr war. So eine grosse Dürre. Und dann haben wir sie auf Madagaskar importiert. Und das ist nicht so mega nöch. Aber es hat mich eigentlich auch nicht so interessiert. Und irgendwann bin ich ein bisschen verschrocken darüber. Es ist mir oft auch egal, wie die Kuh lebt, von der ich Milch trinke, wie es dem Bauer gegangen ist oder dem Arbeiter, der den Kaffee angebaut hat, den ich zum Morgenessen nehme, trinke. Meistens interessiere ich mich für all diese Fragen so gar nicht. Ich bin mir zwar bewusst, dass wir ein gewaltiges Problem in all diesen Bereichen haben, aber das Problem ist irgendwie so gross und ich fühle mich selber so unbedeutend klein, dass ich lieber meine Augen, meine Ohren und mein Maul zumache, anstatt da irgendwie anzupacken. Ja, genau. Ich glaube, immer wenn wir Menschen vor einem Problem stehen, das sich so gewaltig auftürmt, wie ein riesiger Berg, und wir so das Gefühl haben, hey, das kann ich nie meistern, da habe ich keine Chance. Das müssen irgendwie alle zusammen oder die anderen lösen oder so. Dann kommt so der Reflex ins Spiel, das Problem zu verdrängen, zu ignorieren. Und ich glaube, das greift häufig auch bei dieser Thematik. Doch wenn wir heute schon Erntedank feiern und Gott Danke sagen, dass es uns so gut geht, dann ist das doch heute auch ein guter Moment, dass wir die Augen wieder mal öffnen und das Problem uns eben vor Augen führen. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass jetzt alle kein Fleisch mehr essen sollen. Obwohl unser Problem natürlich massiv verkleinert würde, aber ein eingeforderter Verzicht bringt nichts an diesem Punkt. Nein, mein Anliegen ist vielmehr, dass wir Gottes Schöpfung mit Wertschätzung statt mit Raubbau begegnen und uns Gedanken machen, wie eine nachhaltige Ernährung aussehen könnte. Dort müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und zum Thema nachhaltige Ernährung meine ich ganz konkret vier Bereiche. Es geht um Sozialverträglichkeit, Wirtschaftsverträglichkeit, Umweltverträglichkeit und Gesundheitsverträglichkeit. Das nachhaltig umfasst mindestens die vier Bereiche. Die Sozialdimension bedeutet, dass niemand ausgebeutet wird, oder sich niemand muss vermeidbare Risiken aussetzen. Es geht so um die Arbeitsplatzsituation, um die Arbeitsbedingungen, um Lohn, um so Sachen. Aber eben auch, dass auf ausreichenden Schutz geschaut wird. Wenn irgendjemand in einem weit entfernten Land Chemikalien in grossen Mengen ausgespritzt werden müssen, dann soll die Person einen Schutzanzug haben, eine Gasmaske, dass sie geschützt ist. Oder noch besser, man sollte vielleicht weniger Chemikalien brauchen oder können ganz darauf verzichten. Wenn wir auf diese Dimension achten, auf die soziale, dann finde ich, dann zeigen wir damit auch Respekt und Liebe gegenüber von unseren Mitmenschen. Nächstenliebe ist ja ein grosses Thema, aber wenn es uns so ganz egal ist, wie es diesen Menschen geht, die das anbauen müssen, weil sie halt so weit weg sind, weil wir sie auch nicht kennen, weil das Produkt ja einfach so schön präsentiert wird, dann ist es irgendwie gleich nicht ganz richtig. Ich glaube, wir müssen diese Komponenten auch wieder lernen, vor Augen zu haben. Die nächste Dimension ist die ökonomische Dimension. Als ich das Testgerät habe, habe ich ökumenisch gesagt. Da merkt man den Pastor. He? Die ökonomische Dimension. Es geht natürlich um Kosten. Es soll Es soll können mit geringen Kosten produziert werden, ja. Allerdings werden Schäden an Menschen und Umwelt kaum je mit eingerechnet. Aber eine wirtschaftlich nachhaltige Ernährung sollte für alle Menschen zum einen erschwinglich sein und dabei aber auch keine Schäden an Mensch und Natur verursachen. Und unter dem Schlussstrich könnte das bedeuten, dass wir bereit sein müssen, mehr zu zahlen, wenn wir das wirklich möchten. Ein anderer Punkt ist die ökologische Dimension. Das meint, dass Lebensmittel möglichst umweltverträglich angebaut oder hergestellt werden. Eben, dass es so gut wie möglich auf Pestizide verzichtet wird, Gentechnik auch. Und dass möglichst keine Schadstoffbelastung in die Luft, ins Wasser oder in die Böden hineinkommt. Auch eine artgerechte und nicht einfach nur eine gewinnorientierte Tierhaltung gehört hier zu diesem Punkt. Und daneben spielen dann auch noch Transportwege und auch die Verpackung eine Rolle. Bei diesem Thema da gibt es ein Bild, wir müssen mal schauen, was man kaufen kann. Schon geschälte Mandarinen. Und dann wieder in ein Plastikschirrchen einverpackt. Es würde nicht produziert und nicht im Laden angeboten, wenn es nicht gekauft würde. Das muss man auch sagen. Ja, es zeigt auch ein bisschen, dass wir uns manchmal echt wenig Gedanken machen. Und dann gibt es noch die gesundheitliche Dimension. Also nachhaltig bedeutet da, dass die Lebensmittel gesund sollten sein. Viele Produkte sind eher für den Geschmack oder für die Gewinnmaximierung entworfen worden als für unsere Gesundheit. Es gibt Produkte, das ist die erste Zutat. Immer die erste, die genannt wird, ist die, die am meisten drin ist. Wasser. Und wenn das jetzt irgendwie noch eine Wurstware ist, dann kann man sich überlegen, wie viel Chemie muss da drin sein, bis aus der ersten Zutat Wasser so etwas Ähnliches wie ein Scheibe Schinken entsteht. Da geht es um Gewinnmaximierung und Geschmacksmaximierung, aber nicht wirklich um nachhaltige Ernährung. Ich habe hier kurz eine kleine Liste gemacht. Nachhaltige Ernährung bedeutet, die ist weder abschliessend noch, ja, das ist einfach so ein Denkanfang, finde ich, dass wir pflanzliche Lebensmittel anfangen zu bevorzugen oder weniger tierische Lebensmittel brauchen. Es gibt Sachen, die kann man das spielend umsetzen. Es gibt so viele pflanzliche Lebensmittel, die tierische ersetzen wollen. Und teilweise schmecken die wirklich gut. Wieso mache ich die nicht von einem kleinen Schritt und von einzelnen Produkten an zu ersetzen? Dass ich darauf schaue, dass sie ökologisch sind, erzeugt worden sind, die Lebensmittel. Dann regional und saisonal, das ist klar. Nicht, dass sie schon eben Zwiebeln von Madagaskar. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, diese Zwiebeln ist weiter gereist, als ich schon je in meinem ganzen Leben. Jetzt bin ich entweder zu wenig gereist oder die Zwiebeln zu weit. Das ist jetzt ein Diskussionspunkt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Und saisonal bedeutet halt auch, dass wir uns anfangen zu einschränken. Es gibt nicht mehr das ganze Jahr Erdbeere, wenn wir das berücksichtigen wollen. Aber wisst ihr was? Die Abwechslung hat einen Reiz und einen Charme. Man schätzt es wieder viel mehr. Und es schmeckt viel besser, wenn wir müssen drei Vierteljahre auf wieder das erste Erdbeere freuen. Es ist schon in Ordnung, wie es Gott gedacht hat. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, das wäre auch sehr nachhaltig. Dann keine so Mandarinen, die eingepackt sind. Nein, einfach, dass sie umweltverträglich verpackt sind. Muss alles noch dreimal eingeschweißt sein und am Schluss noch einmal zu einem Superpaket 3:2 noch einmal zusammen eingeschweißt und so weiter und so fort. Machen wir das alles mit? Fair gehandelte Lebensmittel. Erntedank, wir sagen, uns geht so gut. Wir haben nie Hunger, die Gestelle sind immer voll. Ja, weil wir Löhne haben, weil wir Geld haben. Und wir müssen darauf schauen, dass die Lebensmittel herstellen, auch können einkaufen können, dass die auch keinen Hunger haben müssen. Dass die auch können Kinder in die Schule schicken können, dass die auch können Arztrechnungen bezahlen können. Das ist wichtig. Und der letzte Punkt ist Verschwendung beenden. Beenden ist ein bisschen Maximalforderung, minimieren. Und zu dem möchte ich rasch noch etwas sagen, zu dem letzten Punkt. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist wirklich ein gewaltiges Problem. Und zwar, ich bin fast aus der Schuhe gefallen, als ich mir das bewusst wurde, man hat errechnet, dass weltweit mehr Lebensmittel pro Jahr verschwendet werden, als nötig wäre, um all die hungernden Menschen noch zu ernähren. Also es gibt so ein massives Ungleichgewicht. Jetzt ist klar, man kann die nicht einfach so schnell durch die Welt fugen. Aber gleich Mengen, finde ich, machen nachdenklich. Und alles, was weggeworfen wird, hat ja zuerst einmal müssen hergestellt werden. Ist irgendwie auf einem Feld gewachsen, an einem Baum oder eben produziert worden. Oder bei Fleisch bedeutet das auch, dass schlichtweg einfach zu viele Tiere geschlachtet worden sind. Also Lebewesen. Zum Thema Tier geschlachtet. Ich habe hier noch ein Bild. Das ist ein Bild, das zeigt, es ist von Deutschland. Darum sind die Zahlen natürlich grösser als in der Schweiz, aber sie sind gleich eindrücklich. Wie viele Tiere 2019, vor 2 Jahren, quasi geschlachtet worden sind. Und jedes ganze Symbol steht für 1 Million. Also das ist 1 Million Säule. Und 3,3 Millionen Rinder. 34 Millionen Puten. 55 Millionen Säule. Das sind wahnsinnige Zahlen, oder? Und schauen wir mal diese Zahl an. 652 Millionen. 700.000 muss man gar nicht mehr sagen, oder? 652 Millionen Hühner. In einem Jahr, in einem Land. Das ist eindrücklich. Und das ist eine Statistik, wie viel denn davon verschwendet worden ist. Es ist nicht aus dem gleichen Jahr, es ist von 2015, aber man geht auch davon aus, dass es in der Zwischenzeit nicht weniger geworden ist, sondern dass die Verschwendung tendenziell eher zugenommen hat. Und jetzt ist klar, es sind ja nicht ganze Tiere verschwendet worden, sondern vielleicht hier mal ein Räderli Salami weggerührt und da irgendeine Packung von dem. Und man hat das einfach wieder hochgerechnet, quasi, wie wenn es ganze Tiere wären. Und gesamthaft sind es über 10,5 Millionen Tiere, einfach in Deutschland im Jahr 2015, die verschwendet wurden. Das ist ja nur ein Bereich. Man könnte das jetzt auch noch für Pflanzen anschauen, man könnte das noch für andere Ernten anschauen, man könnte das für all die produzierten Lebensmittel anschauen. Es ist eine gewaltige Menge, schon nur von einem Land. Und das betrifft ja eben den ganzen Westen, die ganze Welt. Und das Fatale ist ja zum Beispiel, je billiger etwas wird, also wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben, desto weniger Wertschätzung bekommt natürlich das Produkt. Das gilt ja auch für den Elektronikbereich. Ein Fernseher, den wir heute billig kaufen können, den tun wir in 3 Jahren eher wegrühren, anstatt noch einmal reparieren lassen, Handy, Drucker, was auch immer, überall. Aber eben auch bei den Lebensmitteln. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Genau, einfach beim Fleisch finde ich es besonders stossend, weil es da nicht einfach um eine Salami geht, sondern um ein Tier, das hinten dran steht. Ein Lebewesen. Nachhaltige Ernährung bedeutet also auch, dass wir möglichst keine Lebensmittel verschwenden. Ihr habt gemerkt, das ist ein Thema, das ich hier aufgegriffen habe, das unglaublich komplex ist. Und ich habe es jetzt wirklich nur so am äußerst möglichsten Rand angeschnitten. Ich meine, in dieser halben Stunde, die ich hier zur Verfügung habe, ist auch fast nicht möglich, hier noch ganz tiefer, komplexer einzudringen in das Thema. Aber ich finde es ein wichtiges Thema und ich finde es wichtig, dass so wie der Gedankenanstoss mal zu geben, heute am Morgen hier. Ich finde eben, wir machen besser kleine, als kein Schritt. Auf Hochdeutsch reimt sich es besser, kleine als keine Schritte. Die Industrie stellt schlichtweg einfach das her, was wir kaufen. Wenn wir also anfangen, bewusster, nachhaltiger einzukaufen, dann bringt das eben sehr wohl etwas. Und so können auch kleine Schritte etwas bringen. Meine Absicht ist mit dem Thema, dass wir nicht einfach unser Überfluss und Überkonsum als normal betrachten. Ich möchte das Denken ein bisschen stören und ein bisschen durcheinander bringen. Und irgendwie habe ich es falsch gefunden, als ich mir mit dem so ein bisschen bewusst gemacht habe, jetzt einfach nur ganz normal Erntedank feiern und das so wie komplett auszublenden. Mir ist wichtig, dass wir da einmal einfach auch hinschauen. Weil ich wünsche mir, dass wir uns wirklich bewusst werden, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Das Bild mit dem Bub, der auf 2 Planeten steht, das kann man sich merken. Und solange der nicht auf einem Planet steht, sind wir über unseren Verhältnissen. Und solange das andere dann noch auf 5 Planeten liegen, passt eh alles nicht. Aber eben, wir zeigen nicht auf den anderen, sondern wir wollen bei uns anfangen. Wir haben einen von Gott gegebenen Auftrag. Und ich finde, den tun wir momentan nicht ganz gut erfüllen. Das ist jetzt noch lieb gesagt. Als Verwalter über Tier und über die Schöpfung, finde ich, machen wir es nicht gerade top. Und als Christen sollen wir erkennen, dass wir das ruhig auch zu unserem Thema machen dürfen. Es ist ein bisschen politisches Besetzthema, vielleicht von den Grünen oder von der Klimajugend oder so. Aber wir Christen, wir haben ja einen Verwalterschaftsauftrag. Also wir dürfen das auch zu unserem Thema machen. Es ist ein biblisches Thema. Das war eine Bestätigung, oder? Wir sollen unsere Augen von diesen Worten nicht länger verschliessen. Und so ein bisschen mein Schlusswort ist, lasst uns ab heute mehr darauf achten, dass wir uns nachhaltig ernähren und Gottes Schöpfung damit auch wertschätzen. Weil das ist noch so der letzte Gedanke. Nachhaltig ernähren heisst auch wertschätzen und nicht einfach quasi egoistisch für uns schauen, sondern die Schöpfung wertschätzen. Und kleine Schritte sind besser als kein Schritt. Jeder kleine Schritt bringt eine kleine Veränderung und es geht vorwärts. Amen.